RD Sounds.
I say, "Where are we going, fellas?" And they go, "To the top, Johnny." And I say, "Where's that, fellas?" And they say, "To the toppermost of the poppermost." I say, "Right."
The toppermost of the poppermost. Ich liebe diesen Satz. John Lennons Humor steckt da drin. Es ist sein Schlachtruf für die Band, als sie noch in ranzigen Spelunken spielen. Und was man da raushört, diesen unbedingten Willen der Beatles, es ganz nach oben zu schaffen. Tatsächlich werden sie dann viel größer, als sie sich jemals hätten träumen lassen oder irgendwer sonst. Sieben Jahre, 12 Studioalben, 20 Nummer 1 Hits, Millionen Fans auf der ganzen Welt, ein Popmärchen und vor allem ein musikalisches Wunder, dass ausgerechnet vier Jungs aus der Arbeiterstadt Liverpool die Popmusik auf links drehen und mit ihren genialen Einfällen bis heute definieren, das hätte wirklich niemand für möglich gehalten. Es ist eine Geschichte voller Superlative und Euphorie, aber auch von Klassendenken und Rivalitäten, von Freundschaft und Zusammenhalt, von musikalischer Neugier und Erfindergeist, aber auch von Verlusten, Abgründen, Enttäuschung. Die Beatles spielen legendäre Konzerte, müssen aber vor der Begeisterung der Fans kapitulieren. Sie singen vor den Royals, erobern die USA und dann werden ihre Platten verbrannt. Sie verlieren einen Freund, gewinnen einen Guru, aber nur kurz, streiten sich, vertragen sich, verkleiden sich und produzieren ein Album, das die Musikwelt innehalten lässt. Sie verlieben sich, verspekulieren sich, hören auf die falschen Leute, hassen sich und bringen Hammer-Songs raus, immer wieder, zwischendurch, einfach, weil sie es können. Eine popmusikalische Heldenreise. Leider ohne Happy End. Die Beatles trennen sich, wissen wir. Traurig, ja. Aber nicht so, wie ich dachte, als ich mit der Recherche für diesen Podcast begonnen habe. John, Paul, George und Ringo, meine musikalischen Helden, ich sehe sie jetzt nochmal anders. Ich bin Urke Bandixen und das ist Being the Beatles, eine Pop-Revolution. Ein Podcast von NDR Kultur. Folge 1. She loves you. Ich bin Hardcore-Beatles-Fan. Das wisst ihr ja, wenn ihr die erste Staffel dieses Podcasts gehört habt. Wenn nicht, solltet ihr das schnell nachholen, denn da geht es um die ersten Jahre der Band, um die Zeit zwischen August 1960 und Dezember 1962, als die Beatles mehrere Engagements in Hamburg hatten und dort ihren eigenen Sound gefunden haben. Silvester 1962 geben die Beatles ein letztes Konzert im Starclub auf dem Kiez, gehen zurück nach Liverpool und dann ändert sich alles. Darum geht's in dieser neuen Staffel, für die ich nach London und Liverpool gereist bin. Immer auf den Spuren der Beatles. Mit dabei ist diesmal Katharina, die Redakteurin des Podcasts. Ihr werdet sie ab und zu auf den Aufnahmen hören. Yeah. 1963 ist das Jahr, in dem sich für die vier Liverpooler Jungs alles ändert. 500 Mark hat jeder pro Woche im Hamburger Starclub verdient. Ziemlich gut für eine so junge und noch unbekannte Band. Aber am Ende dieses Jahres werden sie hunderttausende Platten verkauft haben und die neuen Superstars einer ganzen Generation sein. Wie konnte das so schnell gehen? Eine, die dabei war, als die Beatles Musikgeschichte schreiben, ist Frida Kelly. Good old Frida, wie die Beatles sie nennen, hier zum Beispiel in einer Großbotschaft an die Fans.
Nobody else has said anything yet about our secretary, Frida Kelly in Liverpool.
Good old Frida!
So on behalf of us all, I'd just like to say a great big thank you.
Good old Reno Greendale, had a very fine angel.
Frida ist erst 17, als sie die Sekretärin von Beatles-Manager Brian Epstein wird und bald auch Fanclub-Beauftragte. Also eine wichtige Person im Beatles-Universum. Und deshalb will ich unbedingt mit ihr sprechen. Sie lebt noch immer in Liverpool, ist aber echt schwer zu kriegen. Ich muss viele Mails schreiben und bekomme schließlich Antwort. Wir verabreden uns in Strawberry Fields. Das ist das Gelände neben dem Haus von John Lennons Tante Mimi. Hier stand ein Waisenhaus der Heilsarmee. In dem großen Garten hat John oft mit einem Freund gespielt und später ein sehr berühmtes Lied darüber geschrieben. Ich hab's sofort im Ohr und ihr jetzt auch.
Let me take you down.
Das Waisenhaus gibt es nicht mehr, aber das berühmte rote Eisentor mit den Erdbeeren steht noch am Eingang als Nachbildung. Das Originaltor wird an einem sicheren Ort verwahrt, wurde nämlich mal geklaut. Durchgehen kann man da eh nicht mehr, wir nehmen den heutigen Eingang rechts daneben. Über einen kleinen, blumengesäumten Weg kommt man zum Besucherzentrum. Hier betreibt die Heilsarmee jetzt ein integratives Café und ein kleines John-Lennon-Museum mit dem obligatorischen Fanshop.
Gucken wir mal, wo Frida abbleibt. Würde ich mal vorne warten irgendwie, ne, würde ich denken.
Wir sind ein bisschen zu früh da und warten. Und warten.
Ich guck mal drin, ob sie da vielleicht doch sitzt, ne?
Im Café ist Frida auch nicht. Wir schleichen etwas nervös durch den Fanshop. Soll ich nicht doch eine Beatles-Tasse kaufen oder das Tor als Buchstütze? Erdbeermarmelade, eine billige Ukulele in Yellow Submarine Design? Als Katharina mir zum dritten Mal einen Gitarrenschlüsselanhänger andrehen will, bin ich sicher, Frida hat unsere Verabredung vergessen. Aber dann?
Hallo. Yes, I am.
Are you looking for someone?
Yes, I'm looking for Frida Kelly.
I thought you might be.
Yeah. Oh, I just to get my colleague outside. She's waiting outside. I just take her.
Eine Mitarbeiterin bringt uns zu einem Besprechungsraum, wo Frida schon wartet. Die Stimmung ist gleich gut.
Frida, you stepped in backwards. Hi, nice to meet you again. Don't you remember me? This is Katharina, my colleague. She's taking some photos and pictures. So, him.
Frida Kelly sieht überhaupt nicht aus wie 80. Wenn sie lacht, und das tut sie oft, erkenne ich die 17-jährige Frida in ihren Gesichtszügen. Vertraut von zig Fotos, die ich mir angeguckt habe. Das hier ist schon jetzt etwas sehr Besonderes für mich.
Do you want a piece of cake? Mm.
Thank you.
Es gibt Kuchen und eine Kanne Tee steht auf dem Tisch. Klar. Frida hat lange niemandem etwas erzählt von früher, von den Beatles, von der wilden Zeit in den 60ern. Sie hatte längst ein anderes Leben, hat geheiratet, zwei Kinder bekommen, arbeitete als Sekretärin in einer Anwaltskanzlei. Die Zeit mit den Beatles, nur eine Jugenderinnerung. Aber eine, die ihre Tochter irgendwann durchaus interessant findet.
And she said, you know, Mom, Niall, that's my grand. Niall is going to think you're the granny in the corner with the two cats, the grey hair.
Sollte der Enkel Niall etwa denken, dass Frida eine Oma mit zwei Katzen und grauem Haar ist?
And I said, well, I am. I've got grey hair. It's tight. I've got two cats.
Ich gucke diese gut gelaunte 80-Jährige an und denke, Mensch, du warst dabei, als Popgeschichte geschrieben wurde. Zum Glück hat sie das anscheinend auch irgendwann realisiert. Nachdem sie lange nicht über ihre Zeit mit den Beatles geredet hat, entsteht 2013 der Dokumentarfilm Good Old Frida, in dem sie erzählt, wie es so war im Inner Circle der Band.
Say the word, you'll be free. Say the word and be like
Ich bin echt nervös bei diesem Interview, weil ich mich plötzlich so nah dran fühle. Geht das Mikrofon wirklich? Wo sind meine vorbereiteten Fragen? Und was wollte ich überhaupt noch mal fragen? Ach ja, wie ist sie überhaupt zu dem Job als Sekretärin beim Beatles-Manager Brian Epstein gekommen?
Lived and died in the Cavern. I went to other clubs, but it was mostly the Cavern.
Sie ist ständig im Cavern Club. Das ist der berühmte Club in der Matthew Street in Liverpool, in dem schon ab Mitte der 50er Jahre erst Jazz und dann Rock'n'Roll live gespielt wird. Der Platz für junge Bands wie die Beatles. Frieda ist von Anfang an dabei. Brian Epstein, dem der Plattenladen NEMS in Liverpool gehört, die erste Adresse für alle jungen Menschen, die sich für Musik interessieren, der Brian Epstein spricht sie im Dezember 1961 im Cavern Club an.
And then I went to a Beatle gig and he came in. We called him Epi. He was there.
Und er weiß offenbar, dass sie Sekretärin gelernt hat. Sie soll ja demnächst bei einer Bank anfangen und sucht bis dahin einen Übergangsjob.
And then I can't remember the conversation, but it was basically, oh, Frieda, you know, I'm going to sign up the Beatles and I'm going to start my own company, but I will take a secretary from NEMS Limited from the shop. But I will need another secretary. Would you be interested in the job?
Ziemlich krasse Botschaft. Brian Epstein, gerade 27, will die Beatles unter Vertrag nehmen und dafür eine eigene Firma gründen. Eine Sekretärin übernimmt er vom Plattenladen, aber er braucht noch eine. Ob Frieda interessiert sei?
My mouth dropped and just thought, oh, I don't know.
Friedas Vater, ein konservativer Ire, ist skeptisch. Sekretärin für Musiker? Frieda hat doch den Job bei der Bank.
My father wasn't amused at all. He just told me if I took the job, it'd only last a year. And I said, well, give me the year then.
Das hält doch eh nur ein Jahr. Okay, meint Frieda, dann gib mir dieses eine Jahr.
I was starting my dream job, working for the Beatles.
Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, 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 Mr. Postman.
Frieda arbeitet also von da an im Büro über dem NEMS Plattenladen in Liverpool. Sie macht vor allem die Tagespläne für die Beatles. Was liegt an? Welche Anfragen für Auftritte, Interviews oder Radiosendungen? Und sie beantwortet die ersten Fanbriefe. Die Beatles kommen fast täglich vorbei, um sich ihre Post und die Termine abzuholen.
They would come in the afternoon. Not all together. You know, one day Paul would come in and then maybe the next day George and John. You know, you never knew when they were coming in.
Last night I said these words to my girl. I know you'll never even try, girl.
Als am 11. Januar 1963 Please Please Me, die zweite Single der Beatles, erscheint und auf Platz 1 der Charts klettert, werden die Anfragen mehr. Auch die für Autogramme. Frieda hat anfangs etwas naiv ihre Privatadresse für den Fanclub angegeben. Und ihr Vater ist wieder not amused. Er ist ja, wie gesagt, eh kein Fan dieser Beatles. Auch der Postbote wundert sich, weil er plötzlich 200 Briefe pro Tag zum Haus der Kellys bringt. Aber noch hat Frieda Kelly keine Ahnung, wie sich ihr Job bei Brian Epstein in den nächsten Wochen entwickeln wird. Dass bald nicht nur Packen, sondern Säcke ankommen werden, ja ganze LKW-Ladungen mit Beatles-Fanpost. Aber so weit ist es noch nicht. Erstmal steht für die Beatles ein Termin in London an. Sie nehmen ihr erstes Album auf, in den Abbey Road Studios. Genau, in der Straße mit dem berühmten Zebrastreifen. 11. Februar 1963. An dem Tag sollen die Beatles hier 10 Songs für ihr erstes Album aufnehmen. Das klingt verrückt. Normales Pensum für die Abbey Road Studios damals, 2 Songs pro Tag. Aber die Zeit drängt, sagt Brian Epstein, der Manager, und sagt auch George Martin, der Produzent, im Studio. Denn die Single Please Please Me ist ein Erfolg. Da muss schnell Nachschub her. Das Studio ist teuer. Außerdem haben die Beatles kaum Zeit. Sie werden immer häufiger für Konzerte gebucht. Kein Problem, dann nehmen sie eben Lieder aus dem Live-Repertoire der Beatles. Die können alle 4 im Schlaf. Einige eigene Songs und viele Coverversionen. Morgens um 10 geht's los mit diesem Lied. Gegen 22 Uhr ist endlich der letzte Song dran. Und obwohl sie seit 12 Stunden im Studio stehen und mindestens John Lennon schon total heiser ist, hört ihr das? Schaffen die Beatles hier einen ganz besonderen Moment der Popgeschichte?
You want to understand everything you need to understand about the Beatles, you can understand by listening to Twist and Shout.
Man muss nur dieses Lied hören, um zu verstehen, was die Beatles ausmacht, sagt David Hepworth, ein bekannter britischer Musikjournalist. Ihn treffen wir in London am St. James Square. Das ist einer dieser wunderbaren kleinen Parks mitten in der Stadt.
There's usually a quiet bench.
Unfortunately not, but
let's see what it's like in here.
Die Bänke dort sind heiß begehrt. Vor allem, wenn wir wie heute perfektes Wetter haben. Keine Wolke am Himmel, angenehme 20 Grad.
There's more people than I expected. We're going to sit down as well.
Wir wollen schon gern sitzen für das Interview. Ah, da ist was frei.
Yes, quick, run.
We made it. Oh.
So. Geschafft.
Yeah, well done, isn't it?
This should be all right, isn't it?
Yeah, it's wonderful.
Yeah.
David ist 75, sieht aber 10 Jahre jünger aus. Wirre, rotblonde Locken, Brille, etwas zerknautschte Klamotten. Ein wahnsinnig schlauer und ziemlich witziger Typ. David hat ein ganzes Buch über das Studio in der Abbey Road geschrieben. Und die Beatles spielen dabei eine große Rolle.
It is absolutely extraordinary. A lot of that is down to the engineer, you know, that you listen to that. And, you know, nobody had made a record like that in a British recording studio up to that point.
Niemand, sagt David, hat bis dahin so etwas wie Twist and Shout in einem britischen Tonstudio aufgenommen. Ein Lied, das einen mitreißt.
There have been records made in America that had that kind of visceral excitement about them, but not in Britain.
Denn was die Beatles hier an diesem Tag im Februar 1963 machen, ist absolut ungewöhnlich. Und das liegt an dem Tontechniker Norman Smith.
He was older than them and didn't really like pop music, but liked them. And he was the person who said, I wanted to sound as if it's live in the room. I wanted to have some drama.
Norman Smith will Drama in diesem letzten Song der Recording Session. Twist and Shout ist eine Coverversion, die die Beatles zu ihrem Song gemacht haben. Sie spielen ihn fast jeden Abend, ganz am Ende, als Höhepunkt für die Fans. Denn hier zündet die pure Beatles-Energie. Norman fängt sie im Studio ein.
He is the person, the reason Twist and Shout still lives now, all these years later.
Der Techniker Norman Smith ist ein Glücksfall für die Band. Der Produzent George Martin ein weiterer. Denn
the genius in the Beatles is their ability to project their personality through songs. And the genius of George Martin was understanding how to capture that personality.
George Martin wusste, wie man die Persönlichkeit der Beatles im Studio einfängt. Er thront bei der Aufnahme über ihnen in einem Kontrollraum. Es muss ein seltsames Bild gewesen sein. George Martin, korrekter Scheitel, ein bisschen älter als die Beatles, studierter Musiker, Komponist und Arrangeur, der bisher vor allem die Aufnahmen von Comedy-Platten betreut hat. Neben ihm sitzen die Techniker, wie Norman Smith, in Hemd und Krawatte. Dienstanweisung in den Abbey Road Studios. Durch ein Fenster kann man vom Kontrollraum ins Studio gucken und per Gegensprechanlage Anweisungen geben. Zum Beispiel, wenn John Lennon sich versinkt. Eine Originalaufnahme von den Beatles aus der Abbey Road.
Sorry about that. Well, we just found out what to do anyway. It's good.
Dann gibt es noch die technischen Helfer, die zum Beispiel die Mikrofone richten.
The people who put the microphones out in the studio and arranged things, they would be wearing white coats, because they were technical workers.
Sie müssen weiße Kittel tragen, auch Dienstanweisung. Das ganze Setting wirkt wie eine Szene aus einem Chemielabor.
A taste of honey, tasting much sweeter than wine.
Als die Beatles an diesem Abend das Studio in der Abbey Road verlassen, müssen sie wahnsinnig erschöpft sein. Ob sie ahnen, dass ihnen hier etwas Besonderes, etwas Neues gelungen ist? Es wird noch knapp 6 Wochen dauern, bis das erste Album der Beatles erscheint. Jetzt geht es erstmal wieder zurück nach Liverpool, in ihren normalen Alltag. Auftritte im Cavern Club, dann im Liverpooler Umland, dann zum Radio und zurück zu ihrer Familie. Denn die Beatles wohnen immer noch zu Hause. Paul McCartney und George Harrison sind auch noch nicht 21, also immer noch minderjährig. Und in den prüden 60er Jahren darf man auch nicht einfach bei der Freundin übernachten. Aber die gibt es, die Freundin. Nur Paul ist gerade Single. Ringo Starr ist seit ein paar Monaten mit Maureen Cox zusammen, Mo genannt, die Friseurin lernt. Sie tanzt gern und ist auch Stammgast im Cavern. John Lennon hat seine Freundin Cynthia schon 1962 geheiratet. Und George? Der geht seit Januar 63 mit Bernadette aus.
It was very icy, very snowy, yeah. And then after that, I don't think that we went to see the Camelot. They were away, started to tour by then. And then one day I just found a note through my door.
Bernadette Farrell hatte eine kleine Notiz auf rosa Karton im Hausflur gefunden, unter der Tür durchgeschoben. Mit Kugelschreiber geschrieben: Dear Bernadette, would you please call me when you arrive home? Unterschrift: George Harrison und eine Telefonnummer.
Strange, isn't it?
Because many people, his name was George at that time.
I know, yeah. I don't know why, he was one of my heroes there, so.
Bernadette, oder Bernie, wie sie alle nennen, ist auch ein Cavern Club Girl. Gehört zu den ersten Hardcore-Beatles-Fans und die sind noch ganz dicht dran an den Beatles. Aber wie ist es dazu gekommen, dass sie George Harrison gedatet hat? Und wie hat sie diese kurze Zeit zwischen gerade bekannt geworden und Beatlemania erlebt? Das möchte ich sie unbedingt persönlich fragen. Sie lebt immer noch in Liverpool, aber auf meine Anfrage schreibt sie höflich, dass es mit einem Treffen dort nichts wird. Denn sie ist gerade in Berlin. Ihr Mann hat da nämlich einen Gig. Bernies Mann Mike, über 80, tritt im Berliner Estrell Hotel auf. Als Jerry Lee Lewis. Was? Das Estrell in der Sonnenallee ist angeblich Deutschlands größtes Hotel mit mehr als 1000 Zimmern und eigenem Theater. Rock Around the Clock, das 50s Special, heißt die Show, in der jeden Abend 5 Musiker auftreten als Rock'n'Roll Stars der 50er.
Hello.
You must be.
I am. Hello, okay. Nice to meet you.
How do you pronounce?
Hello. Hi,
Katharina. Katharina? Oh, isn't that kind? Yes.
How do
you... Oka.
Okay. Mike ist ein cooler Typ. Gemustertes Hemd, die grauen Haare nach hinten gekämmt, sein Jerry Lee Lewis Look.
Katharina.
Bernadette Byrne ist eine zarte Frau, Ende 70. Kurze graue Haare, charmant, aber eher still. Neben ihrem sehr präsenten Mann, der offensichtlich zum Showstar geboren ist.
From the early, early morning till the early, early night, you can hear Miss Molly rocking to the house of blue light. Good golly, Miss Molly.
Er spielt uns erstmal sein Jerry Lee Lewis Solo vor.
When you're rocking and rolling, you can hear your mama call.
Danach setzen wir uns zum Interview an einen der kleinen Tische im Showtheater. Abends sitzen hier etwa 400 Gäste. Es gibt Cocktails, Nachos und Popcorn.
Ah, good.
Hollywood-Feeling in Neukölln. Jetzt sind wir alleine hier. Nur manchmal kommt jemand vorbei und räumt Stühle hin und her. Ich will nicht gleich mit der entscheidenden Frage ins Haus fallen. Wie bist du mit George Harrison zusammengekommen? Deshalb spreche ich mit Bernie erstmal über den Cavern Club. ...1962 ist sie in jeder Mittagspause dort. In dieser Zeit spielen die Beatles, wenn sie nicht gerade ein Engagement in Hamburg haben, im Cavern sogenannte Lunchkonzerte. Jeden Tag von 12 bis 2. Bernie macht eine Ausbildung zur Friseurin. Der Salon ist etwa 500 Meter vom Cavern Club entfernt.
They had an hour's lunch break and we used to run like mad to get there. It's about 10 minutes away really, but running very fast and we'd watch the show.
Es muss ein verrückter Anblick gewesen sein, wie diese 17-jährigen Mädchen in Kleidern auf hohen Schuhen durch die Straßen von Liverpool rennen und dann völlig außer Atem die Treppen zum Cavern Club runterstolpern.
So whichever one got there first would put all their coats.
Und schnell die Mäntel auf möglichst viele Plätze werfen.
If you didn't get there early, they were taken those seats and you couldn't see over everybody's head. So we were very lucky.
Man will schließlich in der ersten Reihe sitzen.
That's me. And these are all my friends.
Bernie zeigt mir Fotos von einem Lunchkonzert. Sie sitzt ganz vorne, unter einem der charakteristischen Gewölbebögen. Sie ist hübsch, fällt auf, mit den blonden Haaren, an dem Tag zu einem kunstvollen Turm frisiert. Der neueste Look. Auf der Bühne, links von ihr, nur einen Meter entfernt, die Beatles. Bernie und ihre Freundin gehören zu den ersten Hardcore-Fans der Beatles. Sie holen sich Autogramme, Bernie zum Beispiel auf ihrer Handtasche.
So a little plastic handbag. Please sign that. I haven't got any paper. Yeah. We made a present for Paul McCartney, a doll, as it were. And when we went into the band room to give it to him.
Paul bastelt sie zum Geburtstag gemeinsam mit einer Freundin eine kleine Strickpuppe, die so aussehen soll wie er. Mit typischen Klamotten und einer Gitarre aus Pfeifenreinigern. Die hätte ich gern mal gesehen. Sie überreicht sie ihm backstage.
John just looked over and went, you might have knitted him something decent like a guitar case.
Ein typischer John Lennon-Kommentar. Hätten Sie Paul nicht etwas Vernünftiges stricken können? Ein Gitarrenkoffer vielleicht?
Hello, little girl. Hello, little girl. Hello, little girl.
Bernie lernt die Jungs tatsächlich besser kennen. Man geht zusammen aus. Und mit George, da funkt es irgendwie.
Just evolve from there a little bit, you know.
It's not the way you smile that touched my heart.
Die beiden werden ein Paar. Bernie ist 17, George gerade 20 geworden. Es gibt ein wunderbares, sehr grobkörniges Foto von ihnen. Bernie jetzt mit einem helmartigen, auftopierten Bob. George mit Pilzkopf und im Anzug. Beide sehen sehr 60s aus und glücklich. Sie gehen zusammen in die Philharmonie, ins Kino und zu Live-Konzerten. Sie haben einen gemeinsamen Freundeskreis. So wie Bernie es erzählt, klingt es wie eine ganz normale Beziehung von zwei jungen Leuten. Nur das Normal für George Harrison bald nicht mehr existiert. Am 22. März 1963 erscheint das Album Please Please Me und schießt schon 5 Tage später in die Top 10. Sehr ungewöhnlich für eine neue Band. Und das Album bleibt dort länger als ein Jahr. Die Konzerte der Beatles werden immer voller. Aber noch spielen sie in Stadttheatern und Kinos. Manchmal kommen so viele Fans, dass die Band es kaum hineinschafft. In Birmingham verkleiden sich die Beatles eines Abends als Polizisten, um unerkannt wegzukommen.
I'll get you. 1, 2, 3.
Oh yeah, oh yeah.
When we'd come out of the cinema with George mostly, it was like, quick, let's get out of here, you know, down the steps quickly.
Manchmal können sie den Film nicht zu Ende gucken.
He tried to get out of the cinema before it ended, the film, because the girls knew he was there.
Die Mädchen stürzen sich auf ihn, klammern sich fest, kreischen, und das wird immer heftiger.
He said to me, they were working at a place called Southport, big hall, and he said, my mum's coming, if you can get a lift there, meet my mum and we'll come home in my car.
George hat Bernie im April 1963 zum Konzert in Southport eingeladen, nördlich von Liverpool. Seine Mutter kommt auch mit. Karten für beide liegen an der Kasse. Und danach würde Georges Fahrer Tony sie alle zusammen nach Hause bringen. Soweit der Plan. Nach dem Konzert sitzen Bernadette und Mrs. Harrison im Auto vorm Bühnenausgang und warten auf George. Der Motor läuft. Der Fahrer ist schon etwas nervös. Draußen versammeln sich immer mehr aufgeregte Mädchen. Da kommt George angerannt.
He jumped into the car. Tony slammed the door. And as he did, it kind of caught George's arm.
Der Fahrer knallt panisch die Tür zu, aber Georges Arm ist noch halb draußen. Ouch!
His language wasn't very nice. The language came out. It was his guitar arm. It was really frightening.
Zum Glück nichts Schlimmeres passiert, nur ein paar blaue Flecke.
He didn't expect them to become so world famous. Well, she was just 17.
You know what I mean. Dieser Hype muss über die Liverpooler Clique der Jungs regelrecht hereingebrochen sein. Im März erscheinen erste Artikel in großen Zeitungen. In einer Zeitschrift werden die Freundinnen der Jungs in Liverpool sogar namentlich erwähnt. Auch Bernie. Man nennt sie die Beatle Birds.
I got some nasty, very nasty letters. They were jealous. They just didn't like the fact that the Beatles were going out with me or with whoever, you know.
Die Fans wollen nicht, dass sie mit einem Beatle ausgeht. Die sollen weiter allen gehören. Dieses Lied, From Me to You, erscheint am 11. April und landet auch sofort auf Nummer 1. Der endgültige Durchbruch. Paul macht das, so erzählt er es später im britischen Fernsehen, an einem bestimmten Moment fest.
I'd come back from a club, I'd been out late one night and I was just getting to bed and I heard the milkman whistling From Me to You. So that kind of set the scene.
No, that's it.
I've arrived. You know, the milkman's whistling my tune.
Wenn der Milchmann deinen Song pfeift, dann weißt du einfach, dass du es geschafft hast. Dum, 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 dum. Am 1. Mai 1963 gehen die Beatles wieder auf Tour durchs Vereinigte Königreich. Eigentlich ist Roy Orbison der Headliner. Der US-Amerikaner war Anfang der 60er eine große Nummer, hatte viele richtig große Hits. Diesen hier zum Beispiel. Only the lonely. Nach den ersten Konzerten merken die Veranstalter, dass das Publikum gar nicht in erster Linie wegen Roy Orbison kommt, sondern alle auf die Beatles warten. Also tauschen sie. Roy Orbison wird zum Anheizer, zur Vorgruppe und die Beatles sind der Main Act. Der US-Musiker trägt es mit Fassung, sie bleiben Freunde. Und die Fans werden immer mehr und immer lauter.
And once when the boys came for me, they popped in to see me mum and my dad, you know. We had to go out the back because, you know, there's 20 or 30 outside. And they wouldn't believe me, but, you know, they knock in saying, can we have the autographs?
Sofort sind da 20 oder 30 Fans, die Autogramme wollen und gegen die Tür und die Fenster klopfen. She's got the devil in her heart. Her eyes are tantalized. She's gonna tear your heart apart. Oh, well, if they really fail me. In London ist die Situation übrigens auch nicht anders. Als die Beatles am 1. Juli wieder im Studio in der Abbey Road stehen, haben es einige Fans ins Gebäude geschafft und jagen die Jungs durch das Haus. Die Beatles haben einen Roadie, Mel Evans heißt er, und ist ein ziemlicher Schrank. Ein alter Kumpel aus Liverpool. Er versucht mit Hilfe einiger Techniker, die Leute aus dem Studio wieder hinaus zu befördern. Nur mit Mühe schafft er es. Eine stressige Situation.
And you can hear that excitement in the record. So the thing that happens with the Beatles during Beatlemania, you know, and she loves you.
Man hört die Aufregung über diesen Vorfall noch auf der Aufnahme, sagt Musikjournalist David Hepworth. It's you she's thinking of, and she told me what to
she loves you right from the beginning.
It's energy, isn't it?
It sounds as if somebody's thrown them off the edge of a cliff and they have to fly.
David kommt ins Schwärmen. Das Lied klingt, als würden die Beatles von einer Klippe gestoßen und müssten nun fliegen.
They sound like people absolutely on the top of the world. And they were.
Das Lied haben Paul und John hinten im Bus geschrieben, auf der Tour durch England im Sommer 1963 und dann zu Hause bei Paul in Liverpool noch ein bisschen bearbeitet. Eigentlich simpel. Dann kommen die Ideen von Produzent George Martin dazu. Er erkennt, dass der Refrain der stärkste Teil des Liedes ist. Und dieser Chorus, dieses Yeah, 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 das gefällt ihm auch. Warum also das Lied nicht damit anfangen? Sehr ungewöhnlich, sehr neu und sehr Beatles. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should. Die Single She Loves You erscheint Ende August 1963 und geht sofort auf Platz 1 in Großbritannien. Die Welle wird immer größer. Die Beatles bekommen eine eigene wöchentliche Radioshow bei der BBC.
Pop! Pop go the Beatles!
Dazu Auftritte, Aufnahmen und überall warten Fans, drängeln sich für ein Autogramm. In Interviews wundern sich die Beatles immer noch. Wie lange glaubt ihr, wird das alles anhalten? Fragt ein BBC-Reporter. Keine Ahnung, sagt John Lennon.
How long are you gonna last? Well, you can't say, you know. You can be big-headed and say, yeah, we're going to last 10 years.
Vielleicht 10 Jahre, aber...
As soon as you said that, you think, you know, we're lucky if we last 3 months, you know.
Am Ende ist man froh, wenn es 3 Monate sind. Man merkt, dass dieser Erfolg sie gerade überholt. Sie waren doch noch gerade eine junge Rock'n'Roll-Band, die mal hier und da was ausprobiert hat. Am 3. August 1963 spielen die Beatles zum letzten Mal im Cavern Club. Sie sind einfach zu groß geworden. Mel Evans als Roadie reicht nicht mehr, um die Beatles vor den Fans zu schützen. Konzerte der Beatles können jetzt nur noch unter Polizeischutz stattfinden. Die Beatles ziehen im Herbst 63 nach London und die Romanze zwischen Bernadette und George geht damit zu Ende. Bernadette hat mir viel erzählt. In dem leeren Showtheater in Berlin. Dass sie schon sehr verliebt war, aber naja, es ging dann nicht mehr. George wurde irgendwie unerreichbar. Kurz darauf hat sie dann Mike Burns kennengelernt. Er hat damals auch eine Band und ist Teil der Cavern-Szene. Was die Beatles angeht, war für ihn immer klar.
I used to say to my friends, you know, if any band is gonna make it in Liverpool, it's got to be the Beatles.
Mike spielt übrigens auch eine kleine Rolle in der Geschichte der Beatles. Seine Familie hat damals ein Bekleidungsgeschäft nicht weit weg vom Cavern. Mike arbeitet da, wenn er nicht Musik macht. Und eines Tages im August 1962.
Paul McCartney ran down the steps into the shop. Mike, we're on the television at lunchtime. We're being filmed.
Das Fernsehen ist da. Und die Beatles haben nur weiße Hemden an. Schwierig für die Fernsehkameras. Das Weiß flimmert später unangenehm auf dem Bildschirm.
Have you got something in black that we can wear for? And I looked around the shop and the only thing we had were these short-sleeved black pullovers. And I said, I've got these, Paul. And he said, they'll do.
Mike sucht und findet 4 dunkle Polunder. Paul reißt sie ihm aus den Händen und rennt wieder rüber. Auf das Geld dafür wartet Mike heute noch.
I went out and didn't pay me. So today he still owes me for 4 pullovers.
Die Aufnahmen von diesem Tag gibt es noch. Die Beatles tragen, alle 4, die unbezahlten Polunder aus dem Laden von Mike. Bernie sitzt bei ihren Freundinnen neben der Bühne. Man erkennt sie an den Haaren. Kann man sich auf YouTube angucken. Den Link geben wir euch mal in die Shownotes.
up a bag of potato chips. I think cool cats do three big flips for three cool chicks. Yeah, three cool chicks.
Bevor wir uns in Berlin verabschieden von Mike und Bernadette, passiert noch etwas Wunderbares. Bernie hat uns erzählt, dass sie beide immer noch gern tanzen. Was ist euer Lieblingstanz? Fragt Katharina.
It ended up jive mostly now, which I still do today.
You do?
Yeah, oh yeah. I love to jive. Yeah,
yeah, you have to show us.
Könnt ihr für uns tanzen? Ich hätte das jetzt nicht gefragt, aber... Die machen das. Mike nimmt Bernies Hand, singt... Und dann tanzen die beiden. Seit 60 Jahren ein Paar und wirken immer noch verliebt. Und man wünscht sich, so müsste man sein mit 80 Jahren.
Wonderful, thank you very much.
You can dance.
Yeah, you can.
She's been gone, I want no one to talk to me. It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see.
Die Beatles sind also weg aus Liverpool. George wohnt 1963 erstmal zusammen mit Ringo in einer Londoner Dachwohnung, im noblen Viertel Mayfair, hat ihr Manager Brian Epstein für sie besorgt. Klaus Fuhrmann, ein alter Freund aus Hamburg, ihr kennt ihn aus der ersten Staffel, erinnert sich gut an diese Zeit. Er zieht für ein paar Wochen zu ihnen, weil er in London arbeiten will und ist ziemlich entsetzt von diesem WG-Leben.
Dann haben sie vielleicht Fishfingers gegessen oder Cornflakes, ein bisschen Milch, die war dann sauer, da musste jemand raus neue Milch holen. Und das denn mit 150 Kids vor der Haustür. Das war überhaupt nicht schön.
John ist inzwischen Vater. Im April wurde sein Sohn Julian geboren. Die kleine Familie lebt in einem Haus etwas außerhalb von London. Und Paul hat sich verliebt. Und zwar in die hübsche Schauspielerin Jane Asher. Eine rothaarige junge Frau, Tochter aus gutem Hause, schon als Kind ein kleiner Fernseh- und Kinostar. Jane hat die Beatles für die Radio Times, eine britische Programmzeitschrift, interviewt. Und da hat es gefunkt. I love her. She gives me everything and tenderly. Paul darf zu ihrer Familie ins Haus nach London ziehen, ins Dachgeschoss. Für Paul ist das ein echter Anschluss an die Upper Class. Janes Vater ist ein bekannter Mediziner. Ihre Mutter unterrichtet an der renommierten Guildhall School of Music and Drama. Fun Fact: Dort war sie die Lehrerin von George Martin, dem Beatles-Produzenten mit dem korrekten Scheitel. Hier, bei den Ashers, ist Paul auf einmal umgeben von Kunst und hoher Bildung. Man geht ins Theater, man liest, hat interessante Gäste. Und es gibt im Keller ein Musikzimmer, das Paul jederzeit benutzen kann. Sicher wird bei den Ashers auch über Politik diskutiert. Es sind bewegte Zeiten. Nach der Kuba-Krise 1962, als die Welt kurz vor einem Atomkrieg stand, haben sich die diplomatischen Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den USA verbessert. Doch der Kalte Krieg geht weiter. Im Juni hält John F. Kennedy im geteilten Berlin seine berühmte Rede, um den Westberliner die Solidarität der USA zuzusichern.
The proudest boast is, ich bin ein Berliner.
In Washington gibt es im August eine weitere berühmte Rede.
I have a dream that one day this nation will rise up.
Vor 250.000 Menschen fordert Martin Luther King die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen.
That all men are created equal.
Und in England gibt es einen sehr englischen Skandal. Der Kriegsminister John Profumo hatte eine Affäre mit einer Tänzerin, die wiederum eine Beziehung mit einem russischen Agenten pflegte. Premierminister Macmillan übersteht den Skandal, Aber der konservative, fast 70-jährige Politiker passt nicht mehr in die Zeit und tritt im Oktober zurück. Die Swinging 60s kommen auf. Kürzere Röcke, freiere Gedanken. Die Jugend orientiert sich neu. Und mittendrin die Beatles. Am 13. Oktober treten sie im Londoner Palladium auf, einem Theater, aus dem eine der beliebtesten Fernsehsendungen übertragen wird. Sunday Night at the London Palladium. Millionen Menschen sehen ihnen zu. Das ist eine unglaubliche Zahl, vor allem weil nur ein Drittel der Haushalte in Großbritannien einen Fernseher hat. Und im Theater drehen die Zuschauerinnen total durch. Danach kennt wirklich ganz England die Beatles. Und man kann sogar sagen, der jüngere Teil des Landes befindet sich in einem Zustand der Ekstase. Wo auch immer die Beatles auftauchen, braucht die Polizei Hundertschaften, um für ein bisschen Ordnung zu sorgen. Die Zeitungen finden ein Wort für die hysterische Begeisterung: Beatlemania. Ein Reporter fragt besorgt bei den Beatles nach, wie kommen sie klar mit dem Hype?
Well, it seems to me that after your show, your real problems really begin. What's it like with these fans outside, Paul?
At first, it's murder, because you know it looks as though they're going to tear you apart. Once you get the hang of it, you get used to it and things get a bit easier.
Paul sieht echt geschockt aus. Die Fans sind einfach krass, aber man gewöhnt sich ein bisschen dran. Gefährlich wird es nur, wenn es richtig viele sind. Mit kleineren Gruppen können die Jungs gut umgehen. Und man lernt ja auch dazu, als Star.
No, we just, you know, arrive at the theater and they're always there waiting. And whenever we're doing a show, the police always come and say, don't look out the window, you know, because you excite them.
Tipp der Polizei, nicht aus dem Fenster gucken, das heizt die Fans nur noch mehr an.
Yeah, 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 those are the Beatles, those are. And this is Beatleland, formerly known as Britain. Where an epidemic called Beatlemania has seized the teenage population, especially female.
Auch in den US-Nachrichten wundert man sich also über die Beatles-Epidemie, die Großbritannien befallen hat. Am 23. Oktober fliegen die Beatles nach Schweden. 6 Auftritte in einer Woche. In Sporthallen, im Zirkus, mehrfach live im Radio. Ein Riesending. Auch US-amerikanische Radiosender berichten. Die Schweden sind hingerissen von ihnen. Am 31. Oktober geht es zurück nach London. Cynthia, Johns Ehefrau, fährt mit dem Auto nach Heathrow, um die Jungs abzuholen. Auf dem Parkplatz fragt sie sich, was ist das für ein Lärm? Turbinen? Nein, es ist das Kreischen von tausenden Teenagern. Lauter als das Düsentriebwerk des silbernen SAS-Linienflugzeugs, das jetzt auf der regennassen Landebahn ausrollt. Die Beatles fliegen zweiter Klasse. Sie sind erschöpft von ihrer ersten Auslandstournee. Als sie die Menschenmassen auf der Aussichtsplattform und hinter den Absperrungen sehen, dazu die vielen Fotografen auf dem Rollfeld, denken sie, oh, wird hier die Queen erwartet? Schließlich steigen sie die Stufen der Gangway hinab und sehen, die kreischenden Teenager schwenken Plakate und selbstgebastelte Banner mit Herzen und den Namen John, Paul, George und Ringo. Das hier ist alles für sie. Für die Beatles geht es direkt auf UK-Tournee, die sie am 4. November für das nächste große Ding unterbrechen. Die Royal Variety Performance im Prince of Wales Theater. Der Höhepunkt des Kulturjahres in London. Ein nationales Ereignis. Gediegen, formell, britisch. Rote Samtsessel, viel Gold, Abendgarderobe, natürlich. Auf der Bühne Tanz, Musik, Magie, Comedy. Und die Beatles.
Passen die wirklich in diese pompös-royale Show? Die Bedenken sind berechtigt. Die britische Klassengesellschaft, sie ist ein Faktor in der Geschichte der Beatles. Man sagt, dass Briten ihr Gegenüber sofort in Ober- oder Unterschicht einordnen, nur wegen ihrer Aussprache und der Verwendung bestimmter Begriffe. Und das Bildungssystem in Großbritannien macht es fast unmöglich, in eine höhere Klasse aufzusteigen. Und Kultur? Das ist ein Upper-Class-Ding. Theater, Literatur, seriöse Musik. Statt Pubs, Fußball, Tanzclubs, Rock'n'Roll. Die Beatles sorgen auch gesellschaftlich für eine Sensation, weil sie die Klassengrenzen überschreiten. Sie sind Working-Class-Heroes. Four Lads from Liverpool, die auch so reden. Scouse, das ist der Liverpooler Dialekt. Rau, ein bisschen nasal, starkes R. Nicht das, was man in der BBC gewohnt ist. Die Royal Variety Show wird fürs britische Fernsehen aufgezeichnet. Und ein Reporter fragt besorgt:
Paul, I don't know whether you know, but the Lord Privy Seal has said that he couldn't distinguish the other night what you were saying as Queen's English. Are you going to lose some of your Liverpool dialect for the Royal Show?
Man verstehe sie gar nicht, ob sie nicht ihren Dialekt weglassen könnten.
No, well, yeah, we don't all speak like the BBC.
Good evening. They've given me the honor this year of introducing the Royal Variety Show. It was a great honor for all of us to perform in front of Her Majesty the Queen Mother and Princess Margaret and the Earl of Snowdon.
Queen Mum ist da und Prinzessin Margaret. Zum Auftakt spielt ein Tanzorchester, dann eine Tanzgruppe, Gesang, Akrobaten. Gediegen. Und dann kommen die Beatles auf die Bühne. Niemand kreischt oder rastet aus. Kein Wunder, es sind keine Teenies im Publikum, sondern eben geladene Upper-Class-Gäste. Die hören zu, beobachten, respektvoll, aber auch etwas unsicher.
Thank you very much. Ja, that was a song, Paul, from me to you. Good evening, how are you? All right. Oh, good. We'd like to carry on with a new song, She Loves You. One, two.
Vier Songs spielen die Beatles und das Publikum taut auf, wird lockerer. Man merkt, diese Liverpooler Arbeiterkinder, die können ja wirklich was. John hat sich für die Ansage ihres letzten Songs etwas überlegt. Vor Twist and Shout, wie immer der Höhepunkt ihres Auftritts.
For our last number, I'd like to ask your help.
Es ist jetzt ganz still im Saal.
The people in the cheaper seats, clap your hands.
Ihr auf den billigen Plätzen, klatscht in die Hände.
And the rest of you, if you just rattle your jewelry.
Was? Rasselt mit euren Juwelen? Sagt John zu Queen Mum und Prinzessin Margaret. Hat es zu weit getrieben? Nein. Den Charme von John Lennon können auch die britischen Royals kaum widerstehen. Der Auftritt? Ein legendärer Erfolg. Ein Nachrichtenkommentator sagt, noch nie in all den Jahren der Royal Variety Show habe ich erlebt, dass sich dieses sonst so steife und disziplinierte Publikum so schnell total öffnet. Eine Woche später wird die Show im britischen Fernsehen gezeigt. 21,2 Millionen Zuschauer schalten ein. Das sind rund 40% der Bevölkerung. Wieder eine Rekordeinschaltquote. Am 22. November erscheint das zweite Album der Band With the Beatles und eine Woche später die vierte Single I Want to Hold Your Hand. Dafür gibt es 1 Million Vorbestellungen allein in Großbritannien. Immer mehr Songs schreiben die Beatles jetzt selbst. Musikalisch und komplexer, aber immer eingängig. Das wird zu einer echten Beatles-Qualität. All My Loving zum Beispiel. Den Song hat Paul für seine Freundin Jane geschrieben. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send
Am 5. November klingelt bei Manager Brian Epstein das Telefon. Ed Sullivan, der US-Moderator. Der bekannteste Mann des amerikanischen Fernsehens. Ein Gigant. Wie wäre es mit einem Auftritt der Beatles in seiner Show? Englische Künstler in einer US-Show? Damals höchst ungewöhnlich. Das hatte bisher nur Cliff Richard geschafft, als er schon ein Star war. Eine Einladung in die USA ist also eine große Sache für die Beatles und macht sie nervös. Ihre Musik dort aufzuführen, wo der Rock'n'Roll erfunden wurde? Ob sie, die vier Jungs aus Liverpool, das amerikanische Publikum überzeugen können? Sie haben keine Ahnung, was dieser Auftritt wirklich für ihre Karriere bedeuten wird. Die Landung der Pan Am-Maschine in New York, sagt Brian Epstein später, war der Wendepunkt der Beatles-Geschichte. Nächstes Mal bei Being the Beatles eine Pop-Revolution. Wenn ihr nicht warten wollt, die zweite Folge gibt es schon jetzt in ARD Sounds. Das ist unsere Audioplattform mit einem großen Angebot an Podcasts und Hörspielen. Da findet ihr auch die erste Staffel dieses Podcasts über die Hamburger Jahre der Band und einen Prolog. Da nehme ich euch mit in die Childhood Homes von John Lennon und Paul McCartney. Ein Besuch, der meinen Blick auf die Beatles nochmal ein bisschen verändert hat. Abonniert diesen Podcast am besten in ARD Sounds, um nichts zu verpassen. Being the Beatles, eine Pop-Revolution, ist eine Produktion von NDR Kultur. Ich bin Oke Bandixen. Story-Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerin ist Hanna Brünjes. Sounddesign Kicker Dips und Hanna Brünjes mit Originalmusik der Kicker Dips. Mischung Jan Stahlmann. Marketing und Distribution Birgit Labs und Julia Kaiser. Projektleitung und Executive Producer Torben Steenbuck. Ein besonderer Dank geht an Aline König für die großartige redaktionelle Unterstützung. Außerdem natürlich an Bernadette Byrne, Frida Kelly und David Hepworth und alle, die mit mir ihre Beatles-Erinnerungen geteilt haben. Habt ihr eine eigene Geschichte zu der Band? Dann schickt sie mir doch an beatlespodcast@ndr.de. Da könnt ihr auch euer Feedback zu diesem Podcast lassen. Wir freuen uns. Und empfehlt den Podcast allen weiter, die gute Geschichten mögen und gerne Beatles-Musik hören. Und das sind doch alle, oder? Und jetzt gibt es noch einen Podcast-Tipp. 11KM, der Tagesschau-Podcast, ist der Podcast für alle, die die Welt besser verstehen wollen. Elena Kuch und David Krause wechseln sich vor dem Mikrofon ab und tauchen täglich mit euch ab in ein Thema in aller Tiefe. Ob Social-Media-Verbot für Jugendliche in Australien oder der Bau einer Schnellstraße mitten im brasilianischen Regenwald, mit den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten direkt aus den Ländern, seid ihr bei 11KM immer gut informiert und ganz dicht dran am Geschehen. Ich war da sogar auch schon mal zu Gast und habe in einer Folge über die Welt des K-Pop berichtet. 11KM, den Tagesschau-Podcast, hört ihr montags bis freitags ab 6 Uhr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und weil es so schön ist, noch ein schneller Tipp von uns bei NDR Kultur hinterher. Bei Eat, Read, Sleep, unserem Bücher-Podcast, hört ihr unter anderem meine Kollegin Katharina, mit der ich den Beatles-Podcast zusammen mache, wie sie über neue Bücher und All-Time-Favorites spricht. Ich werde ihr dann nochmal ein Buch über die Beatles unterschieben. Hört mal rein. Ihr findet beide Tipps auch verlinkt in den Shownotes dieser Folge.